Richter Kapitel 10. Und nach Abimelech stand Tola auf, ein Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann von Issachar, um Israel zu retten. Und er wohnte in Schamir auf dem Bergland Ephraim. Und er richtete Israel 23 Jahre lang. Danach starb er und wurde in Schamir begraben. Nach ihm stand Jair, ein Gileaditer, auf und richtete Israel 22 Jahre lang. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselsfüllen ritten, und sie besaßen 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs, bis zu diesem Tag und liegen im Land Gilead. Und Jair starb und wurde im Kamon begraben. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Sidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Und diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr und danach 18 Jahre lang, alle Kinder Israels jenseits des Jordan im Land der Amoriter in Gilead. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim, sodass Israel sehr in Bedrängnis kam. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israels: Habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Und als die Zidonier und die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mach du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über das Elend Israels. Und die Ammoniter wurden zusammengerufen und lagerten sich in Gilead, und die Söhne Israels versammelten sich und lagerten sich in Mizpah. Aber das Volk, die Obersten von Gilead, sprachen zueinander: Wer ist dieser Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter beginnen will? Der soll das Haupt sein über alle Einwohner von Gilead.
Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure, und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Und auch die Frau Gileads gebar ihm Söhne. Und als die Söhne der Frau groß wurden, da vertrieben sie Jephtha und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Und Jephtha floh vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Und es sammelten sich zu Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Kinder Ammon mit Israel. Und es geschah, als die Kinder Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, dass wir gegen die Kinder Ammon kämpfen. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und gegen die Kinder Ammon kämpfst, und du sollst uns zum Haupt sein, allen Bewohnern Gileads. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich zurückholt, um gegen die Kinder Ammon zu kämpfen, und der Herr sie vor mir hingibt, werde ich euch dann wirklich zum Haupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und zum Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Und Jephtha sandte Boten zum König der Kinder Ammon und ließ ihm sagen: Was haben wir miteinander zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, mein Land zu bekriegen? Und der König der Kinder Ammon sprach zu den Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufzog, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, und nun gib die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha noch einmal Boten zum König der Kinder Ammon und ließ ihm sagen: So spricht Jephtha: Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Kinder Ammon genommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer, und es kam nach Kades. Und Israel sandte Boten zum König von Edom und ließ ihm sagen: Lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom gab kein Gehör. Und auch zum König von Moab sandte es, aber er wollte nicht. So blieb Israel in Kades. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam von Sonnenaufgang her zum Land Moab. Und sie lagerten jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Hesbon, und Israel ließ ihm sagen: Lass uns doch durch dein Land ziehen bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, es durch sein Gebiet ziehen zu lassen, und Sihon versammelte sein ganzes Volk, und sie lagerten in Jasa, und er kämpfte gegen Israel. Und der Herr, der Gott Israels, gab Sihon und sein ganzes Volk in die Hand Israels, und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, von Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Und so hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du willst uns vertreiben? Nimmst du nicht das in Besitz, was Kamos, dein Gott, dir zum Besitz gibt? So auch alles, was der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das wollen wir besitzen. Und nun, bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er je mit Israel gerechtet oder je gegen sie gekämpft? Während Israel in Hesbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aroer und in seinen Tochterstädten und in allen Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie denn nicht in jener Zeit entrissen? Und nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust übel an mir, gegen mich zu kämpfen. Der Herr der Richter richte heute zwischen den Kindern Israel und den Kindern Ammon. Aber der König der Kinder Ammon hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er zu ihm gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpe in Gilead. Und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Kinder Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Türe meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre. Es soll dem Herrn gehören, und ich werde es als Brandopfer opfern. Und so zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minit kommt, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim. Und er richtete eine sehr große Niederlage unter ihnen an. Und die Kinder Ammon wurden gebeugt vor den Kindern Israel. Und als Jephtha nach Mizpah zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Tamburinen und mit Reigen. Und sie war nur die einzige, außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, tief beugst du mich nieder, und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Denn ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgetan und kam und kann nicht zurücktreten. Und sie sprach zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgetan, so tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschaffen hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. Und sie sprach zu ihrem Vater, es geschehe mir, diese Sache lasse 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige, um meine Jungfrauschaft beweine, ich um meine Freundinnen. Und er sprach, gehe hin, und er entließ sie für 2 Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Und es wurde zum Brauch in Israel, Jahr für Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu preisen, 4 Tage im Jahr. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir sind wieder im Buch der Richter. Markus hat Richter 10 vorgelesen und dort begegnen uns mit Tola und Jair die nächsten beiden Richter, die Israel 23 bzw. 22 Jahre vorstanden. Danach erleben wir inzwischen zum 6. Mal, dass sich das Volk vom lebendigen Gott abwendet und sich den Götzen und damit verbundenen Praktiken zuwendet. Jeder Abfall stürzte Israel noch tiefer in die Sünde. In den Versen 6 und 7 werden 7 verschiedene heidnische Religionen erwähnt, bei denen die pervertiertesten Praktiken angewandt wurden. Der Herr überließ sie daraufhin in seinem heiligen Zorn den Ammonitern und Philistern. Erst nach langen 18 Jahren Unterdrückung schrie das Volk erneut zu Gott um Hilfe. Aber welche Überraschung! Der übliche Automatismus setzte sich hier nicht fort, sondern der Herr sagte zum Volk in Vers 14, geht hin, schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt, die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. In der Vergangenheit hatten wir bereits festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem lediglichen Bedauern und echter Buße. Ein Verbrecher im Gefängnis kann bedauern, dass er durch seine Unachtsamkeit erwischt wurde. Das hat aber nichts mit Buße zu tun. Bedauern ist oft nur der Kummer, den man wegen der Folgen eines Fehlverhaltens tragen muss, während echte Buße ein völliges Umdenken, eine Neuordnung unseres Lebens vor Gott bedeutet. Ihr habt wahrscheinlich alle die Geschichte um die GLB Co-Präsidentin Sania Ameti mitbekommen. Sie hat jetzt vor kurzem ihr Bedauern an die Öffentlichkeit getragen und dass sie sich schämen würde. Sie allein und Gott weiß, ob das echte Buße war oder ob es nur um ihre politische Karriere geht. Paulus drückt das sehr schön in 2. Korinther 7, 9 und 10 aus. 2. Korinther 7 und die Verse 9 und 10. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Die Weigerung des Herrn, Israel erneut zu helfen, führte beim Volk von einer oberflächlichen Reue zu einer tiefen Herzensprüfung und zur sichtbaren Buße. Woran sehen wir das? In Vers 16 heißt es, und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Es war also wirklich sichtbar. Und was war die Folge davon? Der Herr vergibt, wenn echte Buße da ist. Gibt es fremde Götter in deinem Leben, in meinem Leben, die wir noch wegtun müssen? Dienen wir dem Herrn? Noch im selben Vers begegnet uns die wunderbare Liebe Gottes. Er wurde unwillig über das Elend Israels. Immer wieder hört man von Leuten die Behauptung, der Gott des Alten Testamentes sei ein vergebungsunwilliger, ein zorniger Gott, der Freude hat, zu strafen und zu richten. Das ist definitiv eine Lüge Satans. Er ist ein Gott unendlicher Gnade und Liebe. Immer wieder stellte er das unter Beweis in der Art und Weise, wie er mit Israel umging. Und es führte, und das gilt auch heute genauso, für unser Leben. Wir hörten weiter, dass die Ammoniter zusammengerufen wurden und in Gilead lagerten. Die Israeliten versammelten sich daraufhin in Mizpah und ganz sicher hatte der Herr ihnen auch den Mut dazu gegeben. Aber nun tauchte beim Volk die Frage auf, wer soll unser Führer sein? Diese Frage kommt auch manchmal auf uns Gläubige zu, zum Beispiel bei der Suche nach einem Pastor oder nach einem geeigneten Ältesten. Und wohl meistens geht der Blick da zuerst zu den sogenannten Alpha-Tieren, die einerseits sehr hilfreich sein können, aber andererseits auch Gefahren mit sich bringen. Machtmissbrauch zum Beispiel. Gehen wir mit dieser Frage immer zuerst zum Herrn. Denn was nutzen uns gewählte Führer, wenn es nicht seine Führer sind? Im Wort Gottes begegnen uns immer wieder Menschen, die der Herr als Führer erwählte, die wir nicht erwählt hätten. In den ersten Versen aus Kapitel 11 begegnet uns im Text ein ganz ungewöhnlicher Mann, der nächste Richter Israels werden sollte, nämlich Jephtha. Wer war dieser Mann? Er war der uneheliche Sohn von Gilead, den er mit einer Prostituierten gezeugt hatte. Positiv sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass Gilead für sein Fehlverhalten auch die Verantwortung übernahm. Das machen heute viele nicht. Aber er hat den unerwünschten Sohn in sein Haus aufgenommen und hat ihn dort erzogen. Als dann aber seine Halbbrüder erwachsen waren, jagten sie Jephtha fort. Das hätten sie bestimmt nicht getan, wenn sie gewusst hätten, dass er der nächste Richter in Israel sein würde. Ein Lehrer sagte einmal, dass man seine eigenen Schüler mit Respekt behandeln sollte, denn man wüsste nie, ob darunter ein nächster Staatspräsident oder ein neuer Martin Luther wäre. Jephtha wurde daraufhin Anführer einer Bande von nichtsnutzigen Männern. Er, der Verstoßene, führte andere Ausgestoßene an. Nach menschlichem Ermessen war seine Situation nun ziemlich hoffnungslos. Könnte eine Person mit solch einer Biografie bei uns jemals ein Kandidat für eine Ältestenschaft sein, Frank? Schwerlich, denke ich. Aber der Herr richtet sich nicht nach unseren Vorurteilen oder Vorstellungen. Er hat offensichtlich Freude daran, aus unbrauchbaren, brauchbare Werkzeuge zu machen. Und machen wir uns bewusst, Christen werden nicht am Fließband produziert, wie Autos. Als Gläubige brauchen wir absolut keine Minderwertigkeitskomplexe haben, weil wir meinen, dass wir nicht in die Norm passen. Gott hat keine Schablone für seine Kinder. In einem alten Missionsbericht las ich folgende Begebenheit. Der Heilige Geist wirkt wunderbar in den äthiopischen Evangelisten. Jeder von ihnen wird von seiner Heimatgemeinde mit nur $20 pro Monat unterstützt. Sie alle haben Familien und haben verständlicherweise kein leichtes Einkommen. Aber die Männer, was die Männer betrifft, haben sie vom menschlichen Standpunkt aus kaum irgendwelche Qualifikationen. Als Missionare, ohne Ausnahme, wären sie von nordamerikanischen Missionsgesellschaften, wahrscheinlich auch von europäischen, abgelehnt worden. Ihr Bildungsstand entspricht dem des vierten Schuljahres und einige haben nie eine biblische Ausbildung gehabt. Andreas zum Beispiel hat eine Frau und 4 Kinder. Seine Frau ist eine ehemalige Bardame und eins seiner Kinder hat einen Buckel. Er predigt und lehrt in einem Dorf etwa 2 Tagesreisen vom Bonga. Als ich das letzte Mal in seiner Gemeinde war, erlebte ich die Taufe von sage und schreibe 88 Gläubigen. Ja, wir können absolut dankbar sein, wenn wir in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen sind und eine gute Ausbildung genossen haben. Doch Gott will und kann uns ebenfalls zu seiner Ehre gebrauchen, wenn dies nicht der Fall war. Für Jephthas Entwicklung war sein Werdegang sicher von großer Bedeutung. Als Bandenchef sammelte er Erfahrung in Kriegsführung und Strategie, die der Herr später gebrauchte. Weiter lernte er Menschenführung, denn es war bestimmt sehr herausfordernd, aus einem Haufen von nichtsnutzigen Ausgestoßenen eine schlagkräftige Truppe zu formen. Auch das war nützlich für seine Zukunft. Aber das Wichtigste, er lernte offensichtlich den Herrn kennen und lebte trotz seiner geistlichen Unreife hingegeben. Sein Wissen über Gott war vielleicht oberflächlich, aber es war echt. Er gebrauchte den Namen des Herrn mehr als irgendein anderer im Buche der Richter. Ich denke, die Zurückweisung im Hause seines Vaters trieb ihn geradewegs zu Gott und machte ihn zu dem Mann, den der Herr gebrauchte. Was danach geschah, hörten wir in den Versen 4 bis 11. Ja, was muss das emotional für eine großartige Erfahrung für Jephtha gewesen sein? Dieselben Menschen, die ihn fortgejagt hatten, kamen nun und suchten Hilfe bei ihm und wollten ausgerechnet ihn zu ihrem Führer machen. Im Text wird deutlich, dass Jephtha eine Beziehung zum Herrn hatte. In Vers 9 sagt er, dass nur der Herr ihm den Sieg über die Feinde schenken kann. Offensichtlich sah er diese Herausforderung auch als Gelegenheit an, um dem Herrn zu vertrauen und ihm zu dienen. Dass Jephtha absolut ein Mann des Glaubens war, wird uns in Hebräer 11, 32 berichtet, wo er als Vorbild besonders erwähnt wird. Jephtha nahm das Angebot der Ältesten von Gilead an und ging mit ihnen. Und dann hörten wir in Vers 11 etwas Wunderschönes. Jephtha ging jetzt nicht einfach drauf los, sondern er redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpah. Besprechen auch wir alles mit dem Herrn? Oder laufen wir direkt los, stürmen los und dann noch ein, ja, Herr segne, Herr hilf? Ich las eine schöne Begebenheit in einem Kommentar. In seiner Jugend machte sich Charles Spurgeon viele Gedanken über seine Zukunft. Besonders beschäftigte ihn seine berufliche Ausbildung. Eines Nachts ging er in seinem Zimmer auf und ab und überlegte sich alle Möglichkeiten. Plötzlich hörte er, wie Gott zu ihm sprach: Suchst du große Dinge für dich selbst? Suche sie nicht. In diesem Moment, so sagte er später, wusste ich, dass ich nie in Cambridge studieren und auch nie zu mehr als 200 Menschen auf einmal predigen würde. Er unterwarf sich völlig und bedingungslos dem Willen Gottes. 6 Monate später, Spurgeon war gerade einmal 19 Jahre alt, predigte er an einem Sonntag in London vor mehr als 2500 Menschen. Das konnte nur geschehen, weil er bereit war, Gott die Entscheidungen in seinem Leben zu überlassen. Überlassen auch wir willig dem Herrn unsere Gegenwart und er wird unsere Zukunft in seine Hände nehmen. Ich persönlich muss da noch viel lernen. Gehen wir weiter zu den Versen 12 bis 28. Jephtha geht nicht sofort in den Kampf, sondern er will zuvor mit dem König der Ammoniter verhandeln. Das ist sehr weise, denn er wusste nur zu gut, dass ein Krieg Tausende von Menschenleben kosten konnte. Sind sich dessen so manche Kriegstreiber in Politik und Medien heute in Bezug auf die Ukraine bewusst? Jephtha stellte gegenüber dem König klar, dass Israels Geschichte in Wirklichkeit die Geschichte Gottes mit seinem Volk war. Außerdem eroberten sie das Land von Sion, dem König der Amoriter, nicht der Ammoniter, wie dieser fälschlicherweise behauptete. Doch das Wichtigste war, dass Gott selbst es Israel gegeben hatte. Und die Frage Jephthas an den König der Ammoniter in Vers 24 ist herrlich formuliert. Ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz? Der König der Ammoniter sollte demnach das in Besitz nehmen, was sein Götze, sein falscher Gott, ihm geben würde. An einer anderen Stelle im Wort Gottes, in der ersten Chronik, im 16. Kapitel, heißt es: Alle Götter der Menschen sind nichts. Da konnte der König natürlich gar nichts erwarten. Es ist schön zu lesen, dass Jephtha mit der Wahrheit, den geschichtlichen Tatsachen argumentierte und nicht mit persönlichen Eindrücken, Gefühlen oder, wie heute häufig gesagt wird, hör doch auf dein Bauchgefühl. Vielleicht sollten wir da auch etwas lernen. In Vers 28 hörten wir, dass der König der Ammoniter nicht auf die Worte Jephthas hörte. Damit erklärte er auch Gott den Krieg, weil er Israel das Land gegeben hatte. Gehen wir zu den Versen 29 bis 33. Der Geist des Herrn kam über Jephtha und der Herr gab ihm den Sieg über die Ammoniter. Wenn das jetzt alles gewesen wäre, hätten wir keine Probleme, den Text zu verstehen. Doch Jephtha gab dem Herrn ein folgenschweres Gelübde. Verse 30 und 31. War das töricht, wie viele Ausleger schreiben, ohne Not einen Handel mit Gott zu machen? Vor dem Herrn einen Eid abzulegen war und ist eine völlig freiwillige, persönliche Angelegenheit. Doch er erwartet von dem Schwörenden, dass er seinen Eid dann auch erfüllt. Prediger 5, 1 bis 6. Hatte Jephtha ein falsches Gottesbild, weil er meinte, den Herrn damit beeinflussen, ja ihn vielleicht sogar bestechen zu können? Jedenfalls kämpfte er um Gottes Hilfe, vertraute nicht lediglich auf seine Gnade und bezahlte dadurch schließlich auch einen sehr, sehr hohen Preis. Haben wir ebenso auch schon beim Herrn durch irgendein Gelübde, Versprechen, etwas Spezielles erreichen wollen? Bei mir war das in der Vergangenheit sowohl als Nichtgläubiger als auch als Gläubiger der Fall. Ich denke, meistens ist die Ursache dafür ein falsches Gottesbild. Wie viele Menschen denken, dass der Herr immer ein strafender, gesetzlicher Gott ist, der dem Einzelnen jede Freude am Leben nimmt und dafür permanent Schwierigkeiten und Unangenehmes in das Leben bringt? Man kann nur dann richtig über Gott denken, ihm vertrauen und entsprechend handeln, wenn man ein biblisch klares, begründetes Wissen von ihm bzw. über ihn hat. Das A und O dafür ist permanent in seinem Wort zu lesen und ihn dadurch immer besser kennenzulernen. Der Herr schenkte Jephtha jedenfalls nicht wegen des Gelübdes den Sieg, sondern weil er ihn dazu berufen hatte. Diese Geschichte lehrt uns bestimmt auch, nie vorschnell Gelübde oder Versprechungen zu machen, wenn wir nicht ganz klar vorher auch den Preis dafür bedacht haben. Ja, zum Schluss kommen wir noch zu einem ziemlich schwierigen und umstrittenen Abschnitt in den Versen 34 bis 40. Ganz spontan, wer von euch glaubt, dass Jephtha seine Tochter entweder selbst getötet hat oder sie hat töten lassen? Ja? Und wer glaubt das nicht? Und die anderen sind unsicher. Gut, schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Also selbst bei bibeltreuen Auslegern, die ich schätze, besteht keine Einigkeit darüber, was Jephtha wirklich mit seiner Tochter tat. Die eine Ansicht sagt, dass er sie tatsächlich tötete und sie als Brandopfer dem Herrn darbrachte. Auf den ersten Blick ist das vielleicht die offenkundigste Bedeutung des Textes, auch wenn die Vorstellung eines Menschenopfers abstoßend ist und von Gott auch niemals gewollt war, zum Beispiel 5. Mose 18. Nur Tiere wurden geopfert. Menschen konnten zwar dem Herrn geweiht werden, aber sie wurden anschließend mit Geld ausgelöst. 2. Mose 13, 3. Mose 27. Ja, die Zeit der Richter war eine ganz finstere Zeit für Israel. Dennoch ist es zu bezweifeln, dass die Freunde und Nachbarn Jephthas ihm gestattet hätten, seine eigene Tochter zu töten, um einen törichten Eid zu erfüllen. Denken wir in diesem Zusammenhang an die Soldaten des Königs Saul, die nicht zuließen, dass er seinen eigenen Sohn Jonathan tötete, der den unsinnigen Eid seines Vaters verletzt hatte. 1. Samuel 14. Die andere Ansicht ist, dass Jephtha seine Tochter dem Herrn als lebenslange Jungfrau im Dienst für das Heiligtum opferte oder gab. Die Vorstellung einer ewigen Jungfrauschaft wird durch die Verse 37 bis 39 sehr unterstützt. Im Text wird nirgendwo erwähnt, dass Jephtha seine Tochter tatsächlich tötete oder jemand ihren Tod beklagt hätte. Sie selbst trauerte auch explizit, nicht weil sie sterben sollte, sondern dass sie ehelos und damit kinderlos bleiben würde. Ein ganz bitteres Los in der damaligen Gesellschaft. In Vers 39 wird betont, dass sie nie einen Mann erkannte. Wäre das eine sinnvolle Bemerkung, wenn sie tatsächlich getötet worden wäre? Weiter lasen wir, dass daraus ein Brauch für die Töchter Israels entstand, dass jedes Jahr 4 Tage lang Jephthas Tochter besungen wurde. Das ist schwer zu glauben, dass auf diese Weise jährlich die schreckliche Opferung eines menschlichen Wesens gefeiert wurde. Gleason Archer, ein Professor für Altes Testament, schrieb dazu, hätte er die furchtbare Gräueltat begangen, sein eigenes Kind zu töten, wäre er niemals in die Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 aufgenommen worden. Wer Englisch versteht und das Thema von heute vertiefen will, dem möchte ich 2 bemerkenswerte Predigten zum Thema von Kenneth Stewart empfehlen. Er ist Pfarrer der Reformed Presbyterian Church in Stornoway, Schottland. Das ist genau der Ort, wo meine Schwiegertochter Veronika aufgewachsen ist. Unter anderem legt er dort dar, dass Jephtha kein Tier erwartete, das aus seiner Haustüre treten würde, wenn er siegreich zurückkommen würde, sondern einen Menschen. Das konnte ein Bediensteter oder ja auch seine eigene Tochter sein. Brandopfer mussten von einem Priester vollzogen werden. Welcher Priester in Israel hätte das mit der Tochter Jephthas, einem Menschen, in dem Bewusstsein getan, dass dies dem Herrn ein Greuel ist? Jephthas Gelübde war nicht töricht, denn er stand auch da unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Soweit Kenneth Stewart. Was in unserem Text ganz besonders hervorsticht, ist der absolut bemerkenswerte Charakter von Jephthas Tochter. Sie lehnt sich nicht gegen den Willen des Vaters auf, als sie von dem besonders für sie bitteren Schwur hörte, sondern fügte sich dem sofort. Sie sah dies als bindend ebenso für sich selbst an und bat lediglich um eine zweimonatige Trauerzeit. Hier sehen wir auch eine gewisse Parallele zu Isaak, der bereit war, dem Herrn und seinem Vater Abraham zu gehorchen, koste es, was es wolle. Haben wir dem Herrn unter dem Eindruck einer Predigt, eines bewegenden Buches, nicht auch schon dies oder das versprochen? Und was ist daraus geworden? Blieb es lediglich bei dieser Gefühlsregung ohne Auswirkungen für mein Leben? Ist da Jephthas Wille, dem Herrn treu zu sein und das zweifelsohne brutal schwere Gelübde zu halten, nicht vielleicht gottgefälliger als so manche Treulosigkeit vieler Christen? Amen. Ich möchte noch beten. Ja, mein Herr und Gott, ich wünschte mir auch so eine Charaktereigenschaft in Hingabe und Gehorsam dir gegenüber, wie die Tochter Jephthas. Danke, Herr, dass du jeden von uns gebrauchen kannst und willst. Selbst wenn unsere Voraussetzungen ganz unterschiedlich sind, manchmal überhaupt nicht gut, so machst du gerade da oft etwas ganz Spezielles daraus. Ja, Herr, nimm das, was wir sind und was wir haben, sei es viel, sei es wenig, und gebrauche es zu deiner Ehre. Amen.